Falscher Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Max, wir haben, bevor wir in den Fall einsteigen, wir haben etwas Kritik bekommen.
Genau, wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir irgendwie aufrufen oder den Anschein machen, dass wir zu Katastrophentourismus aufrufen und dass derjenige das natürlich auch nachvollziehbarerweise nicht gut findet. Wir haben uns da das zu Herzen genommen und haben auch ein bisschen selbst uns hinterfragt und reflektiert und hatten bisher auch nicht das Gefühl, dass wir das machen, weil das ist überhaupt nicht das, was wir machen wollen, natürlich zu Katastrophentourismus irgendwie aufzurufen.
Genau, also wir haben drüber nachgedacht, wir haben drüber diskutiert und an sich, ich kann den Vorwurf natürlich verstehen. Wir erwähnen hier immer unseren Reiseguide, der natürlich noch nicht oder nicht existiert, zu diesen Orten. Und klar, kann ich verstehen. Ich denke, was wir uns überlegt hatten, war natürlich einmal, also für mich zum Beispiel macht es einen riesigen Unterschied bei Katastrophentourismus. Das war ja der Vorwurf. Da denke ich zumindest immer daran, irgendwo ein Tsunami, eine Naturkatastrophe oder natürlich eben auch Fälle, über die wir jetzt vielleicht sprechen würden, ein Zugunglück, ein Flugzeugabsturz, und dann setzen sich da Leute direkt ins Auto, um dahin zu düsen, um noch die schwelenden Wrackteile und die Aufräumarbeiten sich anzuschauen. Das ist sowas, wo ich an Katastrophentourismus denke, und das ist natürlich wahnsinnig problematisch. Das ist jetzt nichts, was wir jemals machen würden. Ich spreche mal auch für dich. Und natürlich auch nichts, was wir in irgendeiner Art und Weise gutheißen würden. Das ist natürlich Wahnsinn, eigentlich sowas zu machen. Und da dann auch teilweise, also gibt es ja wirklich Leute oder auch einige Leute, die das machen, auch die Aufräumarbeiten quasi blockieren und so weiter.
Genau, ich glaube, das klassische Beispiel ist ja mal Unfall auf der Autobahn, und das fahren alle langsamer, weil sie schauen wollen, was auf der Gegenfahrbahn ist, wenn irgendwo Blaulicht ist oder ein Unfall passiert ist. Oder man bildet keine Rettungsgasse, weil man irgendwie in langsamer fährt, dichter ans Geschehen will. Das ist alles etwas, was wir natürlich nicht gutheißen. Und ich glaube, was aber auch bei uns jetzt nicht so rüberkam, hoffentlich zumindest. Aber wir wollen es auf jeden Fall klar und richtig stellen. Ich finde halt, es gibt ja, darüber sprechen wir ja auch, nach jedem Unglück oder nach vielen Unglücken am Ende ja eine Trauerarbeit oder eine Bewältigung, und das führt ja oft dazu, dass Gedenkstätten gebaut werden, dass es einen Ort gibt, wo Angehörige, Freunde, Bekannte hinkommen können, um zu gedenken, aber natürlich auch jeder andere, der vielleicht einen Bezug hat dazu oder der sich vielleicht, und das finde ich, ist eben kein Katastrophentourismus, sich dafür interessiert, weil ich finde, das hat ja auch was mit Respekt zu tun, den Menschen, die dort zu Schaden gekommen sind, dass man Gedenkstätten besucht oder Unglücksorte besucht. Von Dingen und Geschehnissen, die ja auch teilweise wirklich Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen und wo man niemanden behindert oder stört. Und ich finde, dafür sind ja Gedenkstätten da, dass man dort eben auch hinkommen kann und dort einen Platz hat für seine Gedanken, unabhängig davon, ob man jetzt direkt involviert ist, weil man einen Angehörigen dort irgendwie verloren hat oder weil man einfach so einen Bezug oder ein persönliches Interesse daran hat.
Genau, das würde ich auch absolut so sehen. Und das war auch immer so meine Idee, wenn wir da auch drüber gesprochen haben, dass wir eben nicht wollen, hier bei ganz frischen Sachen dorthin zu fahren, sondern eben, wir sprechen ja auch häufig über Fälle, die einfach schon sehr lange in der Vergangenheit zurückliegen. Und da eben, also zumindest für mich ist es eben was ganz anderes, dann zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal irgendwo hin, um mir eine Erinnerungsplakette, ein Denkmal anzuschauen von einer Sache, die vor 20, 30, vielleicht sogar noch länger her, also noch vor noch mehr Jahren passiert ist. Und das ist schon was anderes. Und wie du gesagt hast, also ich denke, das hat auch was damit zu tun mit Respekt, mit der Erinnerung. Ich denke, wir haben ja auch schon viel gelesen einfach. Und ich denke auch, so ein Thema, von dem auch viele Angehörige mal sprechen, ist zum Beispiel eben, sie wollen natürlich eben auch nicht, dass es vergessen wird. Oder dass es für eine Region sehr wichtig ist. Ich muss zum Beispiel denken an unsere Halifax-Folge, wo eben auch in der Stadt quasi teilweise auch verteilt noch daran gedacht wird, weil es eben auch für die Region so eine, ich sag mal, identitätsstiftende Katastrophe auch im Grunde genommen war, wenn man das so sehen will. Und oder natürlich auch als Warnung, wenn wir zum Beispiel an Japan Airlines denken, die ja im Grunde genommen komplettes Denkmal um diesen einen Absturz gebaut haben, als Warnung auch und als ständige Erinnerung daran, dass sowas nie wieder passieren darf. Und das finde ich dann schon spannend und ich denke, das ist eine völlig andere Auseinandersetzung, als jetzt zu sagen, ich schaue mir jetzt hier noch andauernde Aufräumarbeiten oder sowas an.
Ja, ich glaube, am Ende ist es vielleicht auch schwer, da auf einen ganz gemeinsamen Nenner zu kommen, weil es nicht so ein Schwarz und Weiß gibt, weil Trauer und Gedenken ist für jeden sicher anders und auch moralische Vorstellungen hat jeder auch so einen eigenen Wertekompass und was vielleicht für den einen schon Katastrophentourismus ist, wenn man eine Gedenkstätte besucht, zu einer Geschichte, die vor 10, 20 Jahren passiert ist, ist für den anderen was, oder eben auch für uns eben Respekt und Interesse an der Sache und hat nichts mit Katastrophentourismus zu tun. Vielleicht hat da jeder auch einfach so einen anderen Wertekompass und das muss man dann vielleicht auch einfach akzeptieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man niemanden belästigt oder behindert, sei es jetzt Einsatzkräfte oder eben Angehörige. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo man so auf einen Nenner irgendwie kommt, falls es irgendwie eine Kontroverse ist, ja.
Auf jeden Fall. Und ja, also es hat uns auf jeden Fall zu denken gegeben und war in dem Sinne eigentlich auch ein guter Denkanstoß. Und ja, eine Sache noch, aber das ist was für eine andere Folge, weil wir auch drüber gesprochen haben, woher kommt eigentlich dieses Interesse an den Unfällen? Das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Ich habe da ein paar Ideen zu, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Ja. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich oft kriege, wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten gegenüber erwähne, wir haben da einen Podcast über diese ganzen Fälle. Und ja, definitiv ein Thema, wo ich auch schon viel drüber nachgedacht habe. Lassen wir das mal für eine andere Folge, denn wir haben ja auch einen Fall für heute, der ist tatsächlich gar nicht mal so lange her, etwas über 10 Jahre, 2012 ist das passiert. Was kannst du uns schon mal so ein bisschen über den Fall erzählen?
Genau, also wir haben nicht nur diese Frage nach dem Katastrophentourismus über unsere Social Media Kanäle bekommen, sondern wir haben auch einen Hörerwunsch bekommen, so wie wir das ganz oft bekommen. Und auch dieser Fall wurde sich öfter schon gewünscht und deshalb machen wir ihn heute, weil ich finde diesen Fall auch sehr spannend. Es ist ein Fall, der uns in die Schweiz führt und zwar geht es um einen Busunfall. Jetzt wissen vielleicht einige schon Bescheid, über was wir sprechen. Es ist nämlich das schwerste Busunglück der Schweiz, das sich dort seit Jahrzehnten ereignet hat. Wie du gesagt hast, 2012. Wir sprechen heute über den Busunfall im Sierre-Tunnel. Besonders tragisch an diesem Fall ist, dass wahnsinnig viele Kinder beteiligt sind. Und das ist ja auch etwas, was wir öfter schon hatten in Fällen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder so nachfühlt oder nachempfinden kann, sobald Kinder oder Jugendliche dabei sind, ist das Ganze nochmal schlimmer und tragischer. Und was an diesem Fall auch spannend ist, es gibt bis heute so ein paar Kontroversen um die Unglücksursache. Da sprechen wir später dann ausführlich darüber.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wie wir das eigentlich häufig sagen, wie Max gesagt hat, ist auch ein sehr tragischer Fall. Das heißt, überlegt euch, ob ihr gerade für diesen Fall bereit seid. Und damit würde ich sagen, Max, dann nimm uns doch mal mit ins Jahr 2012.
Zu Hause in Belgien freuen sich Eltern und Familien auf die Rückkehr ihrer Kinder. Zwei Schulklassen waren für ein paar Tage in der Schweiz zum Skifahren. Am Abend des 13. März 2012 macht sich ein belgischer Reisebus mit den Schülern und ihren Lehrern an Bord auf den Rückweg nach Belgien. Die Route führt zunächst über eine steile, kurvige Bergstrecke nach unten ins Tal. Dort angekommen wird die Route dann für die Busfahrer entspannter. Es geht in der Nähe der Stadt Sieders auf die Autobahn A9. Dort, zwischen dem französischen und dem italienischen Teil der Schweiz, befindet sich der Sierre-Tunnel. Auch den muss der belgische Bus passieren. Für die beiden Busfahrer ist das Routine, doch plötzlich, mitten im Tunnel, kommt der Bus von der Fahrbahn ab und fährt auf dem rechten Bordstein auf. Doch anstatt abzubremsen oder wieder zurück nach links in die Mitte zu lenken, rast der Bus immer weiter den Bordstein entlang. Mit gut 100 km/h ist der Bus mit den beiden Schulklassen jetzt unterwegs und er rast jetzt ungebremst in eine Nothaltebucht. Am Ende dieser Bucht ist eine Betonwand und in diese rast der Bus jetzt frontal. Rettungskräfte eilen zum verunglückten Bus, versuchen durch die völlig zerstörte Front in das Fahrzeug zu gelangen. Doch am Ende des Einsatzes steht eine traurige Bilanz. 28 Menschen kommen ums Leben, darunter 22 Schüler. Es ist das schwerste Busunglück in der Schweiz seit Jahrzehnten.
Boah, das ist echt ein krasser Fall. Und auch, ich finde, viele Aspekte einfach, wo ich mich auf jeden Fall gefragt habe, wie kann das sein? Also zum Beispiel ja ganz offensichtlich, warum bremst du denn nicht ab? Also wie konnte das überhaupt zu diesem Unfall kommen? Und ja, viele, also wahnsinnig tragisch, aber auch viele offene Fragen einfach, wie es überhaupt dazu kommen konnte, zumindest auf meiner Seite. Und bevor wir uns das jetzt nochmal richtig im Detail anschauen, was sind so, ich sag mal, die Rahmenbedingungen von dieser Reise gewesen? Das war ja eine Busfahrt zurück von einer Skireise, richtig?
Genau, also es geht um den 13. März 2012 und unterwegs sind zwei Schulklassen aus Belgien. Die kommen aus zwei verschiedenen Schulen in Belgien, und zwar aus den flämischen Städten Lommel und Heverlee. Du als niederländisch sprechender Mensch kannst mir da vielleicht bei der Aussprache helfen. Ich glaube, es heißt Heverlee. Heverlee?
Ja, das passt ja. Schon. Ja.
Genau. Die waren alle so um die 12 Jahre alt und die waren davor auf einer 10-tägigen Skireise gewesen, eben in der Schweiz, im Kanton Wallis. Das Skilager war genau, falls jemand sich da vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen besser auskennt oder auskennen möchte, es war in Saint-Luc im, ja jetzt brauche ich jemanden, der Französisch spricht, Val de Anivier, würde ich sagen.
Ja, es schreibt es bestimmt jemand, wie es richtig ausgesprochen wird.
Mit Sicherheit, ja. Genau, auf jeden Fall dort ungefähr, also falls sich jemand in der Schweiz auskennt, dort ungefähr waren sie 10 Tage eben auf einer Skireise. Und jetzt an diesem 13. März 2012 sind sie auf der Rückfahrt von der Schweiz eben nach Hause wieder nach Belgien. Im Bus sind insgesamt 52 Menschen, Schüler, Lehrer und 2 Busfahrer. Und es war dann so abends gegen 21 Uhr, also die Fahrt ging gar nicht mal so lange, muss man sagen, denn nach etwa ja so 20 Kilometern Fahrt fährt der Bus an der Autobahnanschlussstelle Sieders Ost auf die Autobahn A9 auf. Und das Ganze ist so, falls man sich das ein bisschen besser vorstellen mag geografisch, das Ganze ist im Südwesten der Schweiz, also ungefähr so, ja, eigentlich ziemlich genau mittig zwischen dem französischen Teil und dem italienischen Teil der Schweiz. Die nächste Stadt, die da in der Nähe ist, ist Sitten, hat 35.000 Einwohner und ist im Kanton Wallis.
Und was ja das Interessante auch ist, und wenn wir uns jetzt mal den gesamten Verlauf des Unglücks anschauen, die Fahrt verlief ja eigentlich ohne Probleme. Und also kann man ja eigentlich so sagen, bis auf diese 2 Minuten vor dem Aufprall, wo dann der Bus auf die Wand im Tunnel auffährt und nur vorher. Also in diesen paar Minuten passiert was, aber eigentlich gibt es sonst keinerlei Anzeichen, dass irgendwas schief gehen könnte.
Ja, genau. Also es ist ziemlich interessant, wenn man sich diese Katastrophe anschaut. Es steht, ja, es gibt keine Anzeichen oder Probleme, dass irgendwas passieren könnte. 2 Minuten bevor der Bus auf diese Wand im Tunnel aufprallt, passiert etwas im Bus, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Es findet nämlich ein Fahrerwechsel statt. Ich habe eben ja erwähnt, es waren 2 Busfahrer an Bord. Das ist aber, wie die meisten wissen, glaube ich, auch gerade bei eben so langen Strecken, bei Fernreisen, ist das normal, dass mehrere Fahrer da sind, denn die Fahrer müssen ja auf ihre Lenk- und Ruhezeiten achten. Das ist ja ziemlich streng reguliert, Gott sei Dank, und wird ja auch überwacht und entsprechend müssen die Busfahrer eben jeweils Pause machen und sich abwechseln. Und deshalb wäre jeder, also ich glaube, das können viele auch wissen, der schon mal Fernbus gefahren ist oder vielleicht auch von früher noch von irgendwie diesen Klassenfahrten oder Abschlussfahrten. Es sind ja öfter mehrere Fahrer dabei oder in der Regel, glaube ich, sind es immer 2 Fahrer, die sich dann eben aufteilen und einander abwechseln. Und das Ganze war eben auch so in diesem belgischen Unglücksbus. Die haben kurz, bevor dieses Unglück passiert ist, haben sie ihre Plätze getauscht. Der eine Busfahrer hat dann Pause gemacht, der andere ist dann eben weitergefahren.
Denn das ist ja auch so um die 9 Stunden müsste die Strecke sein. Also ist jetzt keine, ich glaube, meine längste Fernbusfahrt war mal 24 Stunden ins Doch. Sommercamp nach Ungarn. Aber klar, 9 Stunden sind natürlich auch eine ganze Strecke.
Ja.
Also klar, da wird natürlich der Fahrer gewechselt. Aber du hattest ja auch bereits gesagt, das war ja alles noch am Beginn der Fahrt eigentlich. Also die hatten gerade mal ihre 20 Kilometer Strecke vom Skilager bis zur Autobahnauffahrt hinter sich gebracht. Warum wechseln die Fahrer da schon?
Ja, das ist so eine Frage, die auch so ein bisschen im Raum steht. Also eins gleich mal vorweg, fragen konnte man die Fahrer beide nicht mehr, denn beide Fahrer sterben bei diesem Unglück. Aber was als sehr wahrscheinlich angenommen wird, die Bergstrecke von Saint-Luc, also dort, wo der Skilager war, hinunter ins Tal, die ist ziemlich schwer und anspruchsvoll. Also die ist abschüssig, ist eine sehr kurvige Strecke, eine enge Straße. Und so geht man heute einfach davon aus, dass sich der eine Busfahrer, der zu Beginn gefahren ist, sich einfach von diesem Abschnitt etwas erholen wollte und sich ja erstmal ein bisschen zurückziehen wollte, Pause machen wollte. Und dass sie deshalb gleich zu Beginn dieser Fahrt, also eben schon nach dieser kurzen Strecke, getauscht haben. Und so hat dann der jüngere Kollege übernommen, der 34-jährige Belgier Gerd Michiels. Der hat dann das Steuer übernommen. Über ihn werden wir später noch etwas ausführlicher sprechen. Denn er war es dann auch, der am Steuer saß, als das Unglück passiert ist.
Okay, das heißt, also im Grunde genommen, man kann ja jetzt, also ich denke, da kristallisiert sich so ein Bild heraus, dass es schon was mit diesem Fahrerwechsel und auch mit dem neuen Fahrer zu tun hat. Denn das Unglück passiert ja wirklich kurz oder eigentlich fast direkt nach dem Fahrerwechsel, eigentlich unvermittelt danach.
Genau, also tatsächlich ist das alles ziemlich plötzlich passiert. Der Bus war jetzt auf der Autobahn eben unterwegs und ist in den Sierre-Tunnel eingefahren. Ein paar Fakten noch zum Tunnel. Der ist insgesamt so 2,5 Kilometer lang, besteht aus 2 Röhren, ist 1999 eröffnet worden. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Tunnel sind 100 km/h. Und auch um es gleich jetzt schon zu sagen, der Bus ist definitiv nicht zu schnell gefahren. Also man konnte das alles hinterher recht gut konstruieren. Der Bus ist so zwischen 99 und 100 km/h gefahren. Also über erhöhte Geschwindigkeit als Ursache kann man schon ausschließen. Und ja, und so ungefähr 75 Meter, bevor der Bus dann gegen diese Wand, gegen diese Tunnelwand aufgeprallt ist, beginnt im Grunde die Katastrophe, muss man sagen. Denn der Bus fährt, ohne dass es vorher irgendwie ein Anzeichen gab oder irgendwas Besonderes passiert ist, kommt dieser Bus auf die rechte Bordsteinkante auf. Und auf dieser Bordsteinkante fährt der Bus jetzt ja quasi ungebremst weiter. Also hinterher hat man das Ganze noch rausfinden können. Er war zu diesem Zeitpunkt dann 97 km/h schnell. Also ist ja auf diesem Bordstein aufgefahren, aber der Busfahrer hat nicht reagiert. Also er hat nicht gebremst. Und was auch eben nicht passiert, der Bus lenkt nicht wieder zurück auf die Spur, also auf die Mitte der Fahrbahn, also nach links. Im Grunde, es passiert gar nichts. Also der Bus kommt auf diesen Bordstein auf, er verringert nicht die Geschwindigkeit und er lenkt auch nicht wieder zurück auf die Mitte. Und das Ganze dauert nicht lange, 3 Sekunden, das ist natürlich nicht viel. Und in diesen 3 Sekunden fährt der Bus einfach weiter auf dem Bordstein. Wobei fahren ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu untertrieben eigentlich gesagt, er rast im Grunde. Also wie gesagt, 97 km/h, mit fast 100 km/h rast der Bus also auf dieser rechten Bordsteinkante weiter. Und was jetzt passiert, auf der rechten Seite kommt jetzt eine Nothaltebucht immer näher. Und genau in diese Bucht steuert der Bus jetzt quasi direkt darauf zu. Und er prallt am Ende mit fast 100 km/h wirklich frontal auf diese Wand, denn die Bucht vorne ist begrenzt durch eine Tunnelwand und genau in diese Bucht, auf diese Tunnelwand fährt dieser Bus jetzt drauf zu und prallt dort am Ende ungebremst hinein.
Ich finde das so mysteriös und gleichzeitig auch gruselig, diese ganze Sache. Also gruselig einmal, denn, also wie gesagt, meine längste war mal diese 24 Stunden Fahrt an den Balaton, ist aber auch schon sehr lange her, oder auch bisschen nicht mehr ganz so, ja gut, auch bisschen länger her, irgendwie noch ein paar Flixbusfahrten. Und was ich bei Reisebussen, also es ist jetzt ganz persönlich, irgendwie so schwierig finde, ist, wenn es darum geht, warum sich Leute zum Beispiel in einem Flugzeug unsicher fühlen, dann ist ja einer der Gründe, dass sie quasi die Kontrolle abgeben sozusagen. Also eine durchschnittliche Autofahrt ist ja eigentlich viel gefährlicher als so ein Linienflug. Aber Leute haben dann unterschiedliches Sicherheitsbewusstsein, weil sie beim Auto vielleicht selbst am Lenker sitzen und quasi die Kontrolle darüber haben. Und im Flieger geben sie die ab. Und obwohl ein Flieger viel sicherer ist, eigentlich viel weniger passiert, rein statistisch betrachtet, ist trotzdem da so ein bisschen dieses mulmige Gefühl, weil man eben so hinten drin sitzt. Und für mich ist, glaube ich, der Reisebus das Schlechteste von aus beiden Welten.
Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, dass ich total ungerne Bus fahre. Das hat aber bei mir gar nicht so viel mit einem Sicherheitsbedenken zu tun, sondern ich finde es einfach wahnsinnig unbequem. Und es dauert auch halt alles so lange, weil so ein Bus fährt ja irgendwie nur, 100 km/h, vielleicht 120 Mal. Aber ich glaube, es ist jetzt, also für mich zieht sich das immer auch so wahnsinnig. Und man ist irgendwie das so eingepfercht und im Grunde, man darf ja irgendwie auch nicht auf Toilette gehen. Also es gibt ja mal eine irgendwie, aber eigentlich soll man sie nicht benutzen. Das finde ich auch immer so ein bisschen komisch. Und also ich fahre wahnsinnig ungern Bus, aber ich habe jetzt bisher nicht so ein Sicherheitsbedenken gehabt oder dass ich mich unsicher fühle. Für mich ist das, glaube ich, mehr so ein Bequemlichkeitsfaktor.
Ja, das verstehe ich auch. Vielleicht hat das aber auch einen Zusammenhang. Also ich glaube, in dem Sinne, vielleicht würde ich mich auch sicherer fühlen, wenn ich da nicht so eingeengt säße und ein bisschen mehr Platz hätte. Aber ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber für mich ist irgendwie, und möchte natürlich auch niemandem hier ihre Fernbusfahrt madig reden, aber für mich ist es auch so, der Fernbus eines meiner, ja, wenn ich es vermeiden kann, dann tue ich es, weil es mir irgendwie, ja, persönlich einfach nicht so der Fan bin. Und das ist quasi der gruselige Teil für mich. Der mysteriöse Teil ist natürlich, also wie du gesagt hast, im Grunde genommen ist es ja wirklich so, der Bus also überfährt im Grunde genommen diese Bordsteinkante, also fährt einfach, verlässt seinen Kurs, fährt trotzdem ungebremst weiter, scheint aber trotzdem auf diese Nothaltebucht zuzuhalten, aber bremst, also verändert ja seine Geschwindigkeit nicht und bremst auch überhaupt nicht. Das finde ich erstmal wahnsinnig mysteriös. Und das müssen ja auch total verheerende Folgen gewesen sein, als dann dieser Bus ungebremst mit 100 Kilometern pro Stunde in diese Tunnelwand reinfährt.
Genau, weil das musst du dir vorstellen, das ist ja eine Tunnelwand, das heißt, das ist ja eine ziemlich massive Betonwand. Und in diese Wand ist dieser Bus frontal reingefahren. Und auch Augenzeugen und Rettungskräfte beschreiben das hinterher ziemlich dramatisch. Die Front des Busses sei total eingedrückt gewesen. Helfer mussten teilweise Seitenteile dieses zerstörten Busses erstmal aufschneiden, um überhaupt in diesen Bus zu gelangen, um dort den Menschen zu helfen. Es waren nach recht kurzer Zeit über 200 Einsatzkräfte vor Ort und es waren wirklich dramatische und teils auch traumatische Bilder für die Helfer, für die Rettungskräfte. Sie haben versucht, so vielen Kindern wie möglich zu helfen. Dutzende Verletzte wurden mit Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei Businsassen wurden so schwer verletzt, dass sie in größere Kliniken geflogen werden mussten, in Kliniken, die spezialisiert sind auf diese schweren Verletzungen, nach Lausanne und nach Bern. Und auch die Opferzahlen sind leider wirklich ziemlich dramatisch. Es kamen insgesamt 28 Menschen ums Leben, darunter 22 Schüler. Die beiden Busfahrer kamen ums Leben und 4 Lehrer sind auch bei diesem Unglück gestorben. 24 weitere Personen wurden verletzt, 3 davon, wie eben schon erwähnt, sehr schwer. Und ja, was ich an diesem Fall auch besonders tragisch finde, das erinnert mich auch sehr an das Zugunglück von Rade vom Wald, wo wir auch eine Folge darüber gemacht haben, wo ein Zug unterwegs war mit Schülern, der dann auch verunglückt ist. Und ähnlich wie dort, als ja eben am Bahnhof schon die Eltern gewartet haben auf ihre Kinder, war das jetzt auch in diesem Fall so. Also zu Hause in Belgien wurden die Schüler ja quasi von ihren Eltern schon erwartet, weil sie sollten ja am nächsten Tag, so morgens gegen 9 Uhr eben zu Hause in Belgien sein. Das Unglück ist so ja abends zwischen 21, 22 Uhr passiert. Das heißt, in Belgien gehen jetzt vielleicht die Eltern so langsam schlafen und ja, wissen eben, okay, sie müssen morgens dann so um 8 Uhr aus dem Haus gehen, um ihre Kinder in Empfang zu nehmen. Und stattdessen passiert dann eben am Abend dieses furchtbare Unglück in der Schweiz. Und am Tag darauf fahren dann bereits die Eltern auch direkt in die Schweiz, nach Sidas, in diesen Ort dort in der Nähe. Weil, und das ist auch sowas total, ja, möchte man sich nicht vorstellen, zu diesem Zeitpunkt ist noch völlig unklar, wer überlebt hat, wer gestorben ist, wer wie schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Es ist natürlich ziemlich chaotisch auch. Und so müssen dann die Angehörigen teilweise stundenlang bangen, bis sie wirklich die Gewissheit haben, was mit ihrem Kind ist, ob es im Krankenhaus ist oder ob es vielleicht schon gestorben ist. Also es sind wirklich Momente, die man sich, glaube ich, nicht vorstellen möchte und sich auch nicht vorstellen kann. Es sind wahnsinnig dramatische Szenen, die dann am nächsten Tag dort passieren.
Ich denke, das ist so eine Szene, die ich bei vielen von unseren Fällen wirklich extrem tragisch und auch grausam finde, eben so dieses Bild. Und das haben wir ja bei sehr vielen Fällen einfach, eben dieses Bild der Angehörigen, die schon warten, die noch nicht mitbekommen haben, die noch nicht wissen, was passiert ist. Und dann, ja, warten aber der Bus, dass der Flieger und so weiter taucht einfach nicht auf. Und diese, das muss eine also schreckliche Situation sein, eben da so diese Minuten, wenn dann auch irgendwie vielleicht dann doch realisiert wird, dass vielleicht etwas passiert sein könnte. Und hier war es ja wirklich eine absolute Katastrophe. Und man muss sich das auch vorstellen, wenn der da wirklich so mit 100 Kilometern drauf gefahren ist. Also so ein Bus ist ja auch sehr schwer einfach im Vergleich zu so einem normalen Auto. Also da ist eine wahnsinnige, das ist energiefrei geworden, das Zigfache von dem, wenn man jetzt einfach in einem Auto sitzen würde oder so. Und ja, wahnsinnig, wahnsinnig tragischer Hergang einfach. Und wenn wir jetzt aber nochmal drüber sprechen, über das, was das Ganze so mysteriös macht, denn die Ermittler hatten ja schon kurz danach, also kurz nach dem Unfall, Theorien zu der Unglücksursache. Welche waren das denn?
Ja, es gab kurz nach dem Unglück eine Pressekonferenz und der damalige zuständige Untersuchungsrichter hat dann 3 Theorien vorgestellt, mit denen die Ermittler jetzt arbeiten. 3 Theorien, die sie prüfen. Das ist zum einen ein technisches Problem am Bus, also vielleicht eben, dass der Bus nicht bremsen konnte. Oder die andere Theorie wäre, ob der Fahrer ein Gesundheitsproblem hatte, also vielleicht ein Herzinfarkt oder irgendeine andere Art von etwas, wo er nicht mehr reagieren kann. Und der dritte Punkt war dann menschliches Versagen, also quasi ein Fahrfehler oder eine Ablenkung oder sowas in der Richtung. Also das sind die 3 Sachen, die jetzt geprüft werden. 3 Jahre lang haben die Behörden in diesem Fall dann ermittelt und das Unglück untersucht. Da haben sie zum Beispiel Videokameras im Tunnel ausgewertet. Und dann konnten sie auch ziemlich eindeutig sagen, dass der Bus mit keinem anderen Fahrzeug zusammengestoßen ist oder dass generell kein anderes Fahrzeug an diesem Unfall beteiligt ist. Also das konnten sie mit Sicherheit sagen, dass das Problem, die Ursache allein im Bus zu finden ist. Also es gab jetzt keinen Zusammenstoß oder sonst irgendwas. Dann haben sie sich natürlich das Wrack dieses Busses sehr genau angeschaut und untersucht, haben dort auf Mängel geschaut, Defekte, auch fehlende Wartung. Aber auch hier, es gab keine Anzeichen. Also der Bus war wirklich in einem einwandfreien Zustand. Also ein technisches Problem kann dann eigentlich ausgeschlossen werden. Man konnte auch hinterher sagen, dass alle Schüler und auch die anderen Businsassen, also Busfahrer und Lehrer, waren angegurtet. Also auch hier wurde nichts versäumt. Man hat sich dort auch an Regeln, an Vorschriften gehalten. Ja, und dann hat man sich den Busfahrer angeschaut und sich sein Fahrverhalten angeschaut. Und was ich vorhin auch erwähnt habe, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, er ist auf der ganzen Strecke definitiv nicht so schnell gefahren. Also er hat sich an die Regeln gehalten, kein ja irgendwie übermütiges Verhalten oder keine Rase. Also das hat alles gepasst. Man hat sich auch den Fahrtenschreiber dieses Busses angeschaut. Also dort wird ja alles aufgezeichnet. Und auch hier alles korrekt, also alle Lenk- und Ruhezeiten wurden korrekt eingehalten. Es gab ja kurz vorher auch noch diesen Fahrerwechsel, der von den Lenk- und Ruhezeiten her noch gar nicht nötig gewesen wäre, sondern man das ja vermutlich gemacht hat, um nach dieser anspruchsvollen Talstrecke eben sich mal abzuwechseln. Also hier hat alles gepasst, dort gibt es kein Fehlverhalten, irgendwas. Dann hat man die Leiche des Busfahrers obduziert hinterher, also in der Rechtsmedizin, weil man eben schauen musste, ob es vielleicht ja Missbrauch von Alkohol gab, von Drogen. Aber auch hier, es gab keine Anzeichen im Blut. Also der Busfahrer war nüchtern, er war nicht alkoholisiert, er hatte keine Drogen genommen. Also es war in der Hinsicht alles gut. Ja, und so bleiben dann im Grunde nur noch zwei Dinge übrig. Also entweder ein plötzliches gesundheitliches Problem des Busfahrers oder ja, eine Art Ablenkung. Also er hat das Steuer verrissen, er ist zu weit rechts gekommen, hat dann nicht mehr schnell genug reagieren können und ist deshalb in diese Tunnelwand geprallt. Das Problem ist, so ganz eindeutig feststellen lässt sich das eben nicht mehr. Und so hat dann der Staatsanwalt am Ende der Untersuchung auch gesagt, dass die Untersuchung nun abgeschlossen ist, ohne dass wirklich eindeutig eine Ursache feststellt. Also der Staatsanwalt sagt am Ende, externe Ursachen können ausgeschlossen werden und es könne im Grunde nur noch ein medizinisches Problem beim Fahrer sein oder schlicht und einfach sowas wie Unaufmerksamkeit. Und das ist, wie du dir vorstellen kannst, wahrscheinlich für Eltern, für Angehörige schwer zu ertragen, dass es ja nicht eindeutig so einen Abschluss gibt oder so eine Ursache, so eine Klärung, weil das, ich denke mal, vielen schon hilft, damit irgendwie fertig zu werden, wenn man das überhaupt kann. Und sie zogen dann mit diesem Fall auch vor das Bundesgericht, um darauf zu pochen, dass die Ermittlungen, die Untersuchungen nochmal aufgenommen werden. Aber das Bundesgericht hat diese Beschwerde abgelehnt, weil der Busfahrer sei bei dem Unfall ums Leben gekommen. Das heißt, man könne ihn sowieso nicht mehr anklagen. Und deshalb sei es auch okay, die Untersuchung einzustellen. Das ist die juristische Begründung, die aus juristischer Sicht sicher auch schlüssig und richtig ist. Aber natürlich für Angehörige, glaube ich, ja, schwer zu ertragen ist oder nicht so einfach zu akzeptieren ist.
Ja, hundertprozentig musste ich auch dran denken. Und das ist natürlich auch irgendwo frustrierend. Du hattest ja gesagt, 3 Jahre lang wurde dort ermittelt, untersucht, nachgeforscht und dann nach 3 Jahren im Grunde genommen, ich sag mal, mit leeren Händen dazustehen. Also nicht ganz, also sie konnten ja zumindest bestimmte Ursachen ausschließen. Das ist ja schon mal etwas, aber trotzdem nach 3 Jahren immer noch nicht definitiv sagen zu können, woran es gelegen hat. Und damit, man muss sich auch vorstellen, die Angehörigen, die haben ja dann auch im Grunde genommen 3 Jahre lang drauf gewartet, bis sie diese Antwort bekommen, um dann doch keine Antwort zu kriegen und dann noch gesagt bekommen, es wird hier nicht mehr weiter ermittelt, denn es lohnt sich sowieso nicht. Das ist schon hart auf jeden Fall. Und kann ich mir auch vorstellen, dass die Eltern, die Angehörigen dort eben da auch von Gericht gezogen sind. Wobei diese dann natürlich abgelehnt wurde, diese Beschwerde. Und was dann ja auch total logisch im Grunde genommen ist, dass für viele oder einige Menschen zumindest die Ursache total umstritten ist. Denn wenn die sagen, wir wissen es nicht genau, das lädt ja quasi ein zu noch mehr Theorien. Und es gibt ja auch ein paar Kontroversen darum, was genau jetzt dort passiert ist oder zusätzliche Theorien. Was hast du da herausgefunden?
Ja, das ist ziemlich spannend. Also es gibt einen belgischen Journalisten, Douglas D. Connick, der hat ein Buch dazu veröffentlicht und er ist in seinem Buch und bei seinen Recherchen ziemlich überzeugt, dass der Busfahrer diesen Bus absichtlich gegen die Tunnelwand gefahren hat. Also im Grunde Suizid beziehungsweise erweiterter Suizid, weil er seine Fahrgäste quasi mit in den Tod genommen hat. Er soll eine Verzweiflungstat begangen haben. Er hat ein Antidepressivum eingenommen und die Nebenwirkungen sollen ihn so sehr beeinflusst haben, dass er eben sich zu dieser Tat entschieden hat. Er ist ja nicht der Einzige mit dieser Theorie. Das ist auch ganz interessant. Eine niederländische Rechtsmedizinerin hat in einem TV-Interview nämlich ähnlich argumentiert. Sie sei überzeugt, dass das keine Unachtsamkeit des Fahrers gewesen sei, sondern dass der Fahrer mit völliger Selbstmordabsicht auf diese Tunnelwand zugefahren ist. Man muss aber sagen, das sind 2 Stimmen, die das sagen. Ärzte, die mit der Untersuchung des Falls betraut waren, schließen diese Theorien nämlich definitiv aus. Zwar hat der Busfahrer tatsächlich ein Antidepressivum genommen, sein behandelnder Arzt sagt aber auch, das sind so geringe Mengen und überhaupt sei er absolut nicht selbstmordgefährdet gewesen. das Fazit ist also, so bitter das auch für Angehörige sein mag, dass die Ursache unklar ist, sie wird wohl nicht genau geklärt werden können. Am Ende sagen zumindest alle, die offiziell mit der Untersuchung betraut waren, Ärzte, Staatsanwalt, Ermittler, sagen, am Ende ist das Wahrscheinlichste als Ursache ein plötzlicher Schwächeanfall oder schlicht und einfach Unaufmerksamkeit des Busfahrers. Ja, das ist vielleicht das, was ja einen fraglos zurücklässt und man nie eine Antwort bekommen wird. Es gibt, wie gesagt, diese zwei Stimmen, die überzeugt sind, es war Selbstmord, es war erweiterter Selbstmord, aber das wird von allen anderen Experten, die mit diesem Fall betraut sind, abgelehnt.
Ja, es ist spannend, denn ich glaube, das ist auch was, was wir schon häufiger gesehen haben. Wenn es keine definitive, eindeutige Erklärung für etwas gibt, dann gibt es eigentlich immer irgendwie Leute, die dann nochmal mit so auch, ja, nicht ganz so belastbaren Theorien ankommen. Ich denke, auch in diesem Fall ist es vielleicht so dieses kleine Indiz. Also es ist quasi wie so Naturgesetz fast irgendwie, dass dann eben auf jeden Fall auch Leute ankommen, die diese zusätzlichen Theorien, also im Grunde gibt es ja quasi ein Informationsvakuum und dann gibt es fast immer Leute, die dieses Informationsvakuum irgendwie probieren zu füllen und das dann auch gerne auf Beweise, Indizien, Hinweise stützen, die eigentlich in dem Sinne nicht so belastbar sind. Und ich würde auch hier dazu tendieren, eher natürlich den Ärzten zu glauben, die tatsächlich mit der Untersuchung des Falls betraut waren. Und nicht unbedingt Leuten, die ja vielleicht eben diese Indizien gesehen haben und sich da so ein bisschen ihre eigenen Theorien daraus spinnen. Aber ja, ist recht klar. Es ist immer frustrierend, es ist immer uns also nicht zufriedenstellend, wenn man hier einfach nicht genau weiß, was überhaupt passiert ist. Und du hattest ja auch gesagt, es ist ein wahnsinnig schwerwiegendes Busunglück, insbesondere für die Schweiz gewesen. Und ich denke auch für Belgien, dass da so viele auch Schulkinder ums Leben gekommen sind. Wie geht man denn in der Schweiz und in Belgien mit diesem Unglück um?
Ja, wie du gesagt hast, das ist tatsächlich für beide Länder eine totale Katastrophe gewesen. Für die Schweiz war es das schwerste Busunglück seit Jahrzehnten und Belgien war vor allem in den Tagen danach wirklich kollektiv als ganzes Land sehr in Trauer, weil eben so viele Kinder, 22 Kinder, da ums Leben gekommen sind. 3 Jahre nach dem Unglück im März 2015 wurde in Sieders, also in der Ortschaft dort in der Nähe, eine Gedenkstätte eingeweiht. Das sind so 2 Pfeiler, jeder so 3 Meter hoch, daneben viele Bäume. Und das steht direkt auf dem Tunnel, also quasi auf dem Tunneldach, und zwar direkt über der damaligen Unfallstelle, also dort in dieser Nothaltebucht, wo dieser Bus hineingefahren ist. Dort steht diese Gedenkstätte. Zum Jahrestag reisen jedes Jahr immer noch viele Angehörige aus Belgien in die Schweiz nach Sieders, dort zur Gedenkstätte. Und der belgische Sänger Milo, kennen bestimmt viele auch, der hat den Opfern dieses Unglücks ein Lied gewidmet. 22 Children heißt das und ist eben für die Kinder, für die Schüler, die dort bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind.
Ja, kann man sich vorstellen, dass gerade in so eher natürlich auch kleineren Ländern sowas nochmal, also nicht, dass das nicht als schlimm empfunden würde, wenn es jetzt in Deutschland passiert wäre, aber gerade in so kleineren Ländern vielleicht nochmal sich mehr so ins kollektive Bewusstsein einprägt einfach. Ja, wahnsinnig tragischer Fall, den tatsächlich ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Deswegen vielen Dank, Max, hier fürs Zusammenfassen und Recherchieren. Und vielleicht kommt ja nochmal irgendwas heraus, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber.
Genau. Die Bilder zu diesem Fall findet ihr wie immer in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns immer schreiben, wenn ihr auch einen Fall habt, der euch interessiert. Wir haben eine mittlerweile riesige Liste, wo wir all das sammeln. Und genau, falls ihr irgendwas habt, was euch irgendwie interessiert oder wo ihr einen Bezug habt, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir versuchen auch immer und so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche mit einem neuen Fall hier wieder.
Genau, und damit würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.